Schon an, ja. Danke. Ich möchte euch einladen, mit mir heute Matthäus 9, Vers 9 aufzuschlagen. Ich möchte diesen Text euch vorlesen. Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Da hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und das geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ich möchte kurz beten. Lieber Herr, auch wenn wir heute weniger sind, soll dein Wort nicht minder erklingen, Herr. Denn es ist wundervoll, Herr, und es lädt uns dazu ein, dich zu erkennen, wie du dich zu erkennen gibst, Herr. Es lädt uns zu verstehen, dass du auch anders bist, als wir vielleicht das meinen. Es lädt uns zu verstehen, dass unsere Gerechtigkeit nicht deine Gerechtigkeit ist, Herr. Und das lehrt uns auch, dass wir demütig sein sollen und bußfertig sein sollen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen umpflückst, auf dass wir an Glauben zunehmen, fester sind, Herr. Und Herr, dass wir wirklich dich so erkennen, wie du bist und dich lieb gewinnen. Bitte, Herr, schenke dein Geist, dass auch dein Wort heute uns bewusst wird, auch mir und meinen Geschwistern, unseren Freunden hier, Herr, dass wir nicht vorübergehen, das Wort vergessen. Hilf bitte. Amen.
Amen.
Wir lesen hier, wie Jesus durch, in manchen Übersetzungen sind es nur zwei Worte, in dieser, die ich gelesen hatte, waren es drei, durch drei oder zwei Worte einen weiteren Mann in die Jüngerschaft beruft. Folge mir, heißt es, oder folge mir nach, heißt es in manchen anderen Übersetzungen. Es wirkt flüchtig, da uns nur berichtet wird, dass Jesus beim Vorbeigehen des Zolls oder der Zollstätte diesen Mann gesehen hatte. Ich denke, Zollstätte dürfte den meisten ein Begriff sein. Wenn etwas in unser Innenland rein möchte, gibt es eine Zollstätte, wo geprüft wird, ob alles nach der Ordnung geht. Ursprünglich wurde dort tatsächlich kassiert. Entweder an den Marktstätten oder an den Grenzübergängen. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, die Menschen haben Geld für den Staat eingesammelt. Damals das Römische Reich. Und dort sieht Jesus einen Mann. Vielleicht gab es eine Vorgeschichte, vielleicht hatte dieser Matthäus Jesus bereits predigen gehört und Jesus erkennt ihn, doch das steht hier überhaupt nicht im Fokus. Wir lesen nur, dass auf die Berufung hin dieser Mann aufstand und Jesus folgte. In den Parallelstellen lesen wir zum Beispiel Lukas 5, 28: Und er verließ alles. Eine endgültige Entscheidung schon an diesem Punkt: Ich folge dir, Jesus. Weiter erfahren wir, dass als Jesus zusammen mit seinen Jüngern Tischgemeinschaft pflegte, also hier Matthäus bleibt das ein bisschen unspezifisch, wir hören davon später, viele Zöllner und Sünder dazukamen. Vielleicht waren es Bekannte oder gar Freunde von Matthäus. Wir erfahren aber auch, dass das Menschen einfach waren, die schon Jesus gefolgt waren. Und sie wurden auch dazu eingeladen. Doch gleich taucht ein Konflikt auf. Es waren auch einige Pharisäer, die das beobachtet hatten oder vielleicht sogar dabei waren. Offensichtlich hatten sie Anstoß an diesen Menschen, die sich da bei Jesus zu Tisch saßen, gesetzt hatten. Mit denen Jesus jetzt Gemeinschaft zu pflegen, gepflegt hatte. In der Frage, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Wird eigentlich klar, so, wenn man so abschätzig über ihn spricht, versteht man den Kontext der Frage und versteht auch, was sie eigentlich anrichten soll. Da ist ein Vorwurf zu hören. Was macht euer Meister da? Vielleicht hat es im ersten Augenblick auch bei den Jüngern ein kleines Erschrecken verursacht. Oh nein, was jetzt? Es ist unrein, es gilt als unrein, sowas zu tun. Die Pharisäer und ihrer Meinung nach darf das nicht sein. Ein Gerechter darf keine Gemeinschaft mit den Sündern haben. Ihr Herz ist hier, also von diesen Pharisäern, von diesen Menschen, die hier den Streit entfachen wollen, ist von Selbstgerechtigkeit voll. Da ist Bitterkeit gegenüber diesen Sündern. Das darf da nicht sein, sie gehören da nicht hin. Da ist Streit in ihnen. Dass sie gar nicht mehr sehen können, was das Anliegen hier ist. Welches Anliegen Jesus eigentlich hat. Verfolgt. Und das veranlasst sie auch sogar, jetzt nun Jesus herauszufordern. Jesus hört das, was sie sagen. Und Jesus ermahnt sie und sagt, dass sie gehen sollen sogar. Geht. Geht. Geht und lernt. Sie sollen umdenken. Ich möchte mit euch zu diesem Text oder aus diesem Text drei Fragen heute stellen. Zuerst, wer ist dieser Matthäus, von dem uns hier erzählt wird in dieser Geschichte? Zweitens, was lehrt Jesus seine Jünger und Matthäus in dieser Geschichte? Und drittens, vielleicht nicht so, wie ich das hier geschrieben habe, aber was lernen wir? Inwieweit betrifft uns das überhaupt, was damals da geschah? Wir, die wir wahrscheinlich noch keinen einzigen Pharisäer gesehen hätten, haben. Inwieweit betrifft diese Geschichte unsere Gemeinde? Erster Punkt, wer ist der Matthäus? Also, ist Matthäus? Traditionell wird das Matthäus-Evangelium, also diese ganze als Brief kann man es nicht bezeichnen, das ist eher Evangeliumszusammenschrift, die wird Matthäus, dem Apostel Matthäus zugeordnet. Und das ist tatsächlich der gleiche, der hier auch in unserer Geschichte, den wir hier sehen. Dieser wird nochmal im Kapitel 10 genannt, in der Auflistung unter den engeren Jüngern, die Jesus berufen hatte. Dort schreibt er von sich selbst der Zöllner. Matthäus, der Zöllner. Er war ein Jude, der mit den römischen Besatzern oder Besatzung kollaboriert hat. Er wurde zu einem Geld- oder Zolleinnehmer und setzte das Gesetz der Besatzer um. Freiwillig um. Als solcher war er vor allem bei den religiösen Führern wie den Pharisäern verachtet. Also nicht nur den Pharisäern, wir sehen, dass es weiterging, es betraf das ganze religiöse Leben. Diese Verachtung kann man vielleicht so sich erklären. Sie basierte auf dieser Ansicht, dass die Zöllner ihre eigene Identität und die Identität ihres Volks verraten haben. Im Sinne von, das Volk Gottes haben sie aufgegeben. Sie glauben nicht mehr an Gott, auch nicht an die Bestimmung des Volkes. Sie sind Verräter ihrer eigenen Leute geworden. Sie haben Gemeinschaft mit den Heiden, also mit den Feinden eigentlich unseres Volks. So, zumindest für manche. Und zuletzt schlagen sie sogar Profit daraus. Also wir sehen, dass die Zöllner auch, von denen uns hier in der Bibel berichtet wird, eher zu der oberen Schicht gehörten. Die waren reich. Auch hier sehen wir zum Beispiel einen scheinbar großen Haushalt. Wer kennt noch einen Zöllner, der reich war, der auch von Jesus berufen wird? Unser Zachäus, der kleine Mann, aber reich war er. Die gehörten zu der Oberschicht, also finanziell zumindest zu der Oberschicht. Und das alles führt dazu, dass sie als unrein bezeichnet wurden. Sünder. Zöllner und Sünder ist dasselbe für die. Du bist einer, der dem Besatzern untertänig ist. Du bist ein Verräter. Du bist ein Sünder. Was interessant ist an Matthäus, der ist wahrscheinlich ein relativ gebildeter Mann. Weil er eben mit Gesetzen umging, Rechnungen ausstellte wahrscheinlich. Also im Vergleich zu den vorherigen Berufen und Jüngern, die Fischer waren. Und doch war er anders. In Markus und Lukas Evangelium wird uns ebenfalls von der Berufung dieses Zöllners erzählt. Doch da wird sein Name, da heißt er Levi. Das führte so manche Prediger dazu, zu sagen, dass es zwei verschiedene Männer sind, obwohl die Geschichten sehr ähnlich verlaufen. Es gibt auch sonst weitere Ansätze, diese zwei Namen aufzulösen, zu verstehen. Wie gesagt, traditionell wird Matthäus einfach dieser zweite Name Levi zugeordnet. Matthäus Levi. Es ist nichts Ungewöhnliches in der Bibel. Das wisst ihr, dass manchmal zum Beispiel so ein Kephas zu Petrus wird, Saulus zu Paulus. Häufig gibt es dazu sehr schnelle, plausible Erklärungen. Das eine war der aramäische Name, das andere mehr der griechische. Und so argumentieren einige Leute, dass diese Namen selbstverständlich sind. Doch die moderne Bibelkritik geht sogar so weit, dass sie sagt, dass weder das Matthäus-Evangelium von Matthäus ist, noch diese Geschichte von ihm handelt, sondern sein Name wurde einfach eingefügt, so sagen sie. Die Argumente, die ich euch gerne weiter sagen kann, aber ich fasse sie so zusammen, sie springen eigentlich der grundsätzlichen Bibelkritik. Grundsätzlich wird nicht an die Bibel geglaubt. So wird alles hinterfragt. Doch zum Beispiel, es gibt sowohl äußere, also außerhalb der Bibel, Argumente dafür, dass es Matthäus war, als auch in diesem Evangelium gibt es intrinsische Argumente, die ich euch noch kurz aufzeige, dass es doch Matthäus ist. Und wir lernen auch dadurch ein bisschen ihn mehr kennen. Zum Beispiel, außerhalb der Bibel gibt es diesen Kirchenvater Irenäus, der im 2. Jahrhundert geschrieben hat, Matthäus verfasste seine Evangelienschriften bei den Hebräern in hebräischer Sprache. Wir wissen auch, dass Matthäus sich an die Juden richtete in seinem Evangelium. Als Petrus und Paulus zu Rom das Evangelium verkündeten und die Kirche gründeten. Ja, das ist so ein kurzer Ausschnitt von dem, was Irenäus geschrieben hatte. Natürlich könnte man die Frage, also ich gebe in gewisser Weise recht, dass man gewisse Fragen berechtigt sind. Man könnte die Frage stellen, warum gerade Matthäus als ein ehemaliger Zöllner sein Evangelium an die Juden richtet. Ist er nicht satt von diesen Juden, die ihn als Sünder bezeichnet haben? In seinem Evangelium richtet sich Matthäus immer wieder an sie. Er zeigt auf, dass wie die Bibel von dem Messias spricht, so erfüllt sich das. Immer wieder dieser Bezug auf Prophetien, Jesus ist der erwartete Messias. Er ist der wahre Messias. Das wird deutlich in Matthäus. Es ist das, was auch seine Predigt, sein Evangelium uns weitergibt. Und die Frage ist vielleicht berechtigt zu sagen, ja, warum hat gerade er das schreiben müssen? Oder geschrieben? Doch meine Antwort darauf ist, dass vielleicht gerade das ist, wozu Jesus ihn hier in dieser Geschichte beruft. Er als einer, der zu der religiösen Welt Abstand nahm, vielleicht an all den Prophetien sogar angefangen hatte zu zweifeln, hat nun den wahren Messias Jesus kennengelernt. Er, der an dem jüdischen Volk, also von seinem Volk Abstand genommen hatte, weil er vielleicht diese Religiosität nicht mehr ertragen konnte, dem es nicht so schlimm mehr war, ein Kollaborateur zu sein, hat nun sein Volk lieb gewonnen. Hat die Vorrechte erkannt, die er als ein Jude hatte. Und will nun das Volk zur Umkehr aufrufen. Das ist aber alles spekulativ. Ich will nur sagen, es gibt keine berechtigten Argumente, das zu bezweifeln, dass es Matthäus ist, der das geschrieben hatte. Aber noch ein gutes Argument ist, warum wird dann Levi genannt in anderen Evangelien? Und vielleicht ist genau das, was ihn ausmacht. Leviten war zum Beispiel der Stamm, der dazu berufen wurde, für all die 12 Stämme stellvertretend Gott zu dienen, Tempeldienst zu tun. Und Levi, das ist ein Kürzel davon, war vielleicht der Zweitname, den er bekommen hat, weil genau das er auch tut oder tun sollte, für sein Volk nun da zu sein. Sie zu lieben, ihnen zu dienen oder für sie vor Christus, vor Gott einzutreten. Ein Priester sollte er werden. Wer ist also Matthäus? Was wir noch erfahren können, wir können nicht viel erfahren, aber was wir noch erfahren können, inwieweit er sein Bericht, also inwieweit sein Bericht über sich anders ist als der, den wir in Markus oder in Lukas finden. Lukas beschreibt in seinem Evangelium, Kapitel 5, Vers 29 zum Beispiel, dass Levi dem Herrn Jesus ein großes Mahl in seinem Haus machte. Also in Matthäus schreibt von sich selbst, ja, und es begab sich, dass sie zu Tisch saßen und alle waren dabei. Und Lukas sagte über ihn, nein, das war eigentlich wirklich Levi, der es zubereitete. Und er hat ein großes Mahl gemacht und er hat alle eingeladen. Das ist ein Unterschied, nicht wahr? Obwohl die Kritiker sagen, dass alle von Markus abgeschrieben haben. Entschuldigung, ja, und Markus sagt das ähnlich. Also bei Markus wird ebenfalls erwähnt, dass das Haus Levis war. Es war das Haus von ihm. Also, und wer lädt zu seinem Haus ein als der Hausherr? Bitte. Genau, also, ja, was weiß ich, Lukas 5, Vers 29 oder in Markus 2, Vers 15 können wir diese Sachen lesen. Doch wenn Matthäus von sich selbst über diese Begebenheit berichtet, dann hören wir weder etwas davon, dass er es selbst war, der dieses Mahl gemacht hat, noch dass er es ein großes Mahl war. Es fehlt auch der Hinweis, dass er es für den Herrn ausrichtete, also dass es irgendwie für ihn war. Herr, ich möchte dich würdigen. Es wird alles nur so, es begab sich, da saßen sie am Tisch. Er beschreibt auch ebenfalls nicht, dass es viele Gäste waren. Matthäus spricht also weder von dem, was er getan hat, noch davon, was er das Ergebnis dieses Tuns, also das Ergebnis dessen, was es vollgebracht war, bei anderen, es ist nicht so ganz deutlich, aber wenn die Evangelisten sagen, es kamen noch viele, denn viele folgten Jesus, da wird nicht so deutlich, es waren es wirklich jemand, der einfach nur jetzt dabei war und die waren gerade bei Jesus, oder ob es tatsächlich eine Art Jüngerschaft war, die Jesus nachfolgte im Sinne von aus Glauben. Also all das, darauf geht Matthäus gar nicht ein. Er will nicht seine Person im Mittelpunkt stellen. Das lässt er weg. Und ich sehe persönlich keine bessere Erklärung dafür, warum Matthäus das so macht, als dass er eben sich selbst, also er scheut auch nicht, seinen eigenen Namen zu nennen, also seinen wahren Namen, der bekannt war. Für mich spricht sehr viel dafür, dass wir wirklich authentisch hier den Autor des Evangeliums sehen, der zum Glauben berufen, also der zur Jüngerschaft berufen wird. Und das ist vielleicht die erste Sache, die wir lernen wollen und als Ermutigung vielleicht annehmen sollen. Es soll nicht um unsere Person gehen, sondern dass der Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Er ist der Herr, der hier wunderbar diesen Jünger beruft. Wir kommen zum zweiten Punkt. Was lehrt Jesus seine Jünger und Matthäus in dieser Geschichte? Wir wissen nicht, ob diese Ermahnung, die wir in Matthäus lesen oder auch in anderen Evangelien, die er sich an die Pharisäer richtet, diese Männer zur Umkehr gebracht hat. Vielleicht sogar eher zu bezweifeln. Doch offensichtlich ist diese Ermahnung und diese Worte Jesu, dass er als Arzt für die Kranken gekommen ist, dass er für die Sünder gekommen ist, das ist scheinbar den Jüngern hängen geblieben. Also das hat einen Eindruck bei ihnen hinterlassen. Was war das Ziel Jesu, als er kam? Das mussten die Jünger lernen, das müssen die Jünger verstehen, damit sie das auch weiter als Apostel dann geben können. Weiter möchte ich mit euch auch sehen drei Punkte, die hier in dem Text sehr deutlich werden. Jesus nimmt Sünder an. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt: falsche Frömmigkeit führt zum Konflikt und hilft nicht. Und dritter Punkt: Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ja, Jesus nimmt die Sünder an. Er nimmt dich an, wenn du als Sünder zu ihm kommst. Das ist radikal anders, als wir denken. Er nimmt dich nicht an, wenn du gerecht bist, wenn du dich bemühst, sondern wenn du ihn bekennst, wenn du dich ihm offenbarst, wenn du Buße tust und zu ihm kommst als ein Sünder. In dieser Geschichte sehen wir hier eine Tischgemeinschaft und vielleicht hat sie für dich keine große Bedeutung. Doch für die Pharisäer und auch in anderen biblischen Erzählungen und auch grundsätzlich traditionell, vielleicht bis vor 20 Jahren, war Tischgemeinschaft etwas sehr, sehr Besonderes. Es ist immer eine Form von Annahme und Akzeptanz. Wenn du jemanden nicht leiden kannst, da kannst du auch nicht am Tisch mit ihm sitzen. Spätestens, wenn er dich fragt, kannst du mir bitte das Brot weiterreichen, wird es einen Konflikt geben. In Markus heißt es, Kapitel 15, in Matthäus heißt es, Kapitel 15, und es begab sich, dass er zu Tisch saß, in seinem Hause. Das muss Markus sein. 2, Vers 15, ja. Und es begab, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Der Text gibt keinen Anhalt dazu, dass Jesus sich in irgendeiner Weise, also er als Lehrer, hätte laut der jüdischen Kultur sagen müssen, Das geht nicht. Also nicht jüdischen Kultur, aber zumindest laut den Pharisäern, die hier Einspruch erheben. Das geht nicht. Wir sehen kein Fünkchen davon. Da wurde Jesus eingeladen und er kam und all die dabei waren, die wurden auch eingeladen und sie durften zusammensitzen zu Tische. Vielmehr sehen wir, dass, und das eigentlich durch die ganzen Predigten Jesu, dass wenn er um Brot gefragt wird, also Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemand mehr dürsten. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Hier diese Menschen, die suchten, die folgten ihm. Wir wissen natürlich nicht, ob sie wirklich an ihn glaubten, aber in dem Moment suchten sie. Sie brauchten ihn. Und in Vers 17 lesen wir weiter, was Jesus dazu sagt. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. An dieser Stelle, Jesus will der Arzt sein. Jesus will der Gerechte sein, der den Sünder annimmt und den gerecht spricht und reinigt. Diese ganze Stelle ist sehr, sehr deutlich davon geprägt. Jesus nimmt dich an, wenn du zu ihm als Sünder kommst. Vielmehr ist es so, dass wenn du kein Sünder bist, also wenn du meinst, dass du kein Sünder wärst, sagen wir mal so, dass es laute Sünde in uns ist, die uns dazu führt, dass wir Gott widerstehen und nicht zu ihm kommen, noch zu ihm kommen wollen. Lass uns das also festhalten. Jesus nimmt uns an, gerade wenn wir Sünder sind, wenn wir es erkennen und es ihm vorbringen, ihn suchen. Zweites, was wir hier im Text erkennen, falsche Frömmigkeit führt zu Konflikt und hilft nicht. In gewisser Weise ist es verblüffend, dass die Pharisäer sich hier aufregen. Sie ärgern sich. Das steht zwar nicht explizit, aber es ist deutlich. Es ist deutlich, es ist klar, was sie dazu führt, dass sie hier Jesus Unrecht vorwerfen. Also wie kann das sein, dass euer Herr oder Jesus sich da mit den Sündern hinsetzt? Es ist verblüffend, weil weder er selbst etwas Unrechtes tut, noch hat er irgendein Unrecht bei den Sündern. Also Sündern sind sie alle letztendlich, werden wir sehen. Und diese Menschen alle. Aber diese werden besonders herausgehoben. Diese Sünder. Er hat aber kein Unrecht bei ihnen gefördert. Noch hat er irgendwas gut geheißen, was die Pharisäer als sündig bei diesen Menschen betrachteten. Warum ist es also das? Warum sehen wir hier diese Spannung? Das ist doch nur eine Menschenmenge, die Jesus zuhörte, seinen Lehrern zuhörte, lernen wollte. Offensichtlich in einer Form von äußerer Buße sich befand, ja, also äußere Nachfolge, zumindest das. Was stört also diese Pharisäer? Was stört diese Menschen? Jesus gibt uns das Bild, die gesunden Bedürfnisse des Arztes nicht. Also dieses Bild, was da eigentlich stattfindet, fasst Jesus sehr gut zusammen. Das sind Menschen, die Hilfe suchen. Das sind Kranke. Sie suchen einen Arzt auf. Das ist doch ganz normal. Wieso nehmt ihr daran Anstoß? Was ist das also, was die Pharisäer dazu führt, dass sie Unmut bei den Jüngern machen, was sie dazu führt, dass sie sich mit Jesus anlegen? Vers 11 heißt es, als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und es heißt da, als die Pharisäer sahen, sie mussten nur kurz sehen. Schon war ihre Meinung fest. Doch das Verhalten, was sie haben, ist eigentlich nichts Neues. Es ist weit verbreitet und das nicht nur bei den Pharisäern. Ich denke, wenn ihr ehrlich seid, werdet ihr mir recht geben und zustimmen, dass wo auch immer Bitterkeit, Streit, Rechthaberei, Selbstgerechtigkeit ist, dort wird auch immer solch ein Verhalten gefunden werden. Es wird ganz schnell in die Schublade geschoben und es wird ganz schnell Argumente gefunden. Da ist sehr leicht, übereinander zu urteilen, ungerecht zueinander zu sein und hier sogar ungerecht zu dem Gerechten zu sein. Wenn wir im Streit sind, lässt es sich leicht sogar das, was eigentlich positiv ist, also hier suchen die Kranken den Arzt auf, das, was positiv ist, als böse zu deuten. Also das, was, besser gesagt, es fällt sogar leicht, das, was man, ja, also zwischenmenschlich, manche Dinge sind ja so doppeldeutbar. Ja, man kann es natürlich so deuten, dass jemand dir etwas Böses möchte. Aber manchmal war es wirklich keine Absicht. Und in so einem Moment fällt es uns so leicht, das als böse zu deuten und noch mehr Bestätigung dafür zu haben, Recht zu haben, diesen Mensch verurteilen zu können. Das ist ganz normal. Pharisäer sind da keine, wie soll ich sagen, haben kein Patent auf ich weiß gar nicht, wie man dieses Verhalten bezeichnen könnte. Ja, es ist sicherlich einfach ein böses Verhalten. Neid, Bitterkeit, Streitsucht. Es geht nicht, was du machst, Jesus. Es geht nicht. Hier hatten, glaube ich, persönlich Pharisäer lauter fromme Gründe davor zu weisen. Sie wollten Gott dienen. Sie wollten rein sein. Ja, das sind schöne Worte. Sie wollten Gott ein Opfer bringen. Warum Opfer? Hier wird nur von Jesus erwähnt, dass er an Barmherzigkeit und nicht an Opfer gefallen hat. Also irgendwie weist Jesus ihnen diese Gesinnung zu, dass sie ein Opfer bringen wollen. Das können wir stehen lassen. Ja, sie wollten Gott offensichtlich ein Opfer bringen. Doch das alles kann so leicht auch falsch sein, wenn es nicht auf der wahren Erkenntnis Gottes beruht. Und wenn wir es einfach aus unserer Kraft versuchen, wenn wir Gott nicht kennen, versuchen gut zu sein, können all diese Eigenschaften so falsch sein und können Streit und Konflikt verursachen. Und genau das ist das, was hier passiert. Auf die Erkenntnis Gottes komme ich noch zu sprechen. Jetzt in diesem dritten Punkt. Was letztendlich, was ist das, was Jesus bei diesem Menschen als ein Problem erkennt? Was er sagt, also dieser dritte Punkt, Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus bezieht sich hier auf eine Bibelstelle, die diesen Pharisäern bekannt ist. Die eigentlich das Volk Israel schon längst kennen sollte, diese Wahrheit. Denn Gott hat es diesem Volk offenbart. Die Pharisäer wollten zwar Lehrer sein oder Ärzte in gewisser Weise, sie waren aber neidisch und wollten es besser als Jesus wissen. Und sie dachten, die Bibel wäre auf ihrer Seite mit ihren Argumenten, denn sie sahen ihr dunkles Herz nicht. Aber Jesus weist nicht hier was vor. Geht und lernt es in eurer Bibel. Ihr meint doch Lehrer zu sein. Jesus bezieht sich hier auf Hosea 6, Vers 6, da heißt es, denn an Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfer. Hosea wird von Gott angewiesen, ein Prophet, er wird von Gott angewiesen, eine Frau namens Gomer zu heiraten, oder Gomer, ich weiß nicht, wie man das sagt, Gomer? Gomer, ja. Zu heiraten. Und diese Frau war eine Prostituierte. Ihre Ehe und die Kinder, die aus dieser Ehe hervorgehen, die sollten, oder die stehen als eine Metapher für die untreue Beziehung zwischen Israel und Gott selbst. Ja, dieser Prophet musste etwas erfahren, wie es eigentlich in der geistlichen Welt eigentlich steht. Das Volk Israel ist wie eine Hure. Genauso wie sie eben untreu ist, so handelt das Volk Israel gegenüber Gott. Sie ist zwar in der Ehe, aber sie wendet sich von ihm ab und sie läuft anderen hinterher. Und das Volk Gottes läuft anderen Göttern hinterher. Wenn wir zum Beispiel Hosea Kapitel 6 lesen, dann wird sehr deutlich, welche Beziehung sich Gott eigentlich wünscht. Er will nicht, dass sein Volk nur die Pflichten erfüllt, am Sabbat ein Opfer bringt, aber im Herzen seine Befriedigung irgendwo anders sucht. Das will Gott nicht. Er will nicht, dass wir seine Worte, den Buchstaben nach gut kennen, zitieren können. Sie aber für uns wie tote Buchstaben sind, an denen wir keine Freude haben. Er will ein Volk, welches ihn erkennt und ihn wirklich liebt. Hosea 6, Verse 1 bis 3. Kommt, das ist ein Aufruf. Aufruf zur Umkehr. Hosea schreibt, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen. Ja, eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht am Morgen. Er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Ein Ausruf oder ein Aufruf, der beschreibt, dass sich das Volk oder zumindest der Prophet in einer Zeit befindet, wo er Durst hat, Sehnsucht hat. Also diese Bilder Regenguss und Spätregen. Er sehnt sich nach Gott. Und er sagt, lasst uns ihn erkennen. Er sehnt sich nach Gott und trachtet nach der Erkenntnis des Herrn. Meine Frau fragte mich einst, vielleicht auch zweit, ich weiß es nicht mehr, liebst du mich wirklich oder ist es nur eine Pflicht für dich? Ich weiß nicht, aber, liebe Ehemänner, ob ihr schon mal sowas gefragt wurdet, wahrscheinlich ist das schon ein schlechtes Anzeichen. Man sollte sich auf jeden Fall hinterfragen. Und ich denke, das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber nicht vielleicht aus dem Grund, in dem man denkt. Ich denke, es ist eine gute Frage, denn eine Pflicht der Liebe reicht uns Menschen nicht aus. Wenn du nur aus Pflicht geliebt wirst, wenn du weißt, dass du ja, das Nötigste, die Pflicht erfüllst, es reicht nicht aus, deine Sehnsucht nach Liebe zu stillen. Ich denke, wir sind darauf in gewisser Weise angelegt, dass wir nach wahren Liebe uns sehnen. Angelegt von unserem Schöpfer. Und ich denke, dass wir es verstehen, wenn es darum geht, dass man nicht nur, ja, wir wollen nicht nur hören, ja, ich liebe dich, ja, sondern wir wollen, dass wir wirklich geliebt werden. Danach suchen wir. Und so will sich Gott auch nicht damit zufrieden geben. Wie viel mehr, wenn du ihm nur deine Pflicht auch verbringen würdest. Das reicht ihm nicht. Wenn du denkst, ich bringe jetzt dieses Opfer, aber dein Herz ist woanders. Es läuft einem anderen Gott hinterher. Und innerlich fliehst du schon vor Gott. Lass das sein. Lass diesen Sauerteig der Sadduzäer und Pharisäer. Es führt nur zu einer Heuchelei. Lass ab von dir zu denken, dass du gerecht genug wärst, wenn du so bist. Selbstgerechtigkeit nützt dir auch nichts. Lass ab von der Gesetzlichkeit, wenn du so denkst, ich musste dieses und dieses Gebot erfüllen und das reicht für Gott. Das will Gott auch nicht. Vielmehr aber demütige dich vor Gott und er wird dich zur rechten Zeit erhöhen. Er wird dir helfen, ein wahrhaft frommes Leben zu führen, ein wahrhaft gerechtes Leben zu führen. Also wahrhaft nicht wie der Sohn Gottes, aber im Willen unseres Herrn zu leben, ihn zu suchen. Im Sinne von, vorher habe ich von falschen Frömmigkeit gesprochen, die dazu führt, dass Streit entfacht wird. Ist diese Frömmigkeit, die Gott uns gibt, eine andere? Das ist die Frömmigkeit, die es dir erlauben würde, bei Tisch zu Jesus zu sitzen und diese Sünder zu Jesus zu kommen zu sehen und sich zu freuen darüber, dass sie kommen. In diesem Kontext will Jesus sagen, auch sagen, schaut, ihr, das Volk Israel, ihr, die Pharisäer, ihr achtet euch für gerecht. Doch schaut, was Gott zu euch sagt. Dass ihr wie eine Ehebrecherin seid. Ihr seid selbstgerecht. Und ihr erkennt es nicht. Dass ihr auch auf Barmherzigkeit angewiesen seid. Selbst in den Tadelworten Jesu, selbst in der Zurechtweisung dieser Pharisäer sehen wir eigentlich seine Liebe. Geht und lernt. Geht und lernt in dem Wort, das ihr so hochhaltet, aber doch nicht versteht. Selbst in diesen Tadelworten sehen wir immer noch die Gnade Gottes, Gnade Jesu. Jesus sagt schließlich, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich hatte am Anfang gesagt, Jesus nimmt die Sünder an. Es ist tatsächlich wahr zu sagen, Jesus nimmt keine Gerechten an. Also wenn wir diesen Text so lesen. Jesus nimmt nicht die Gerechten an. Aber hier sind nicht die Gerechten gemeint, wie sie wirklich gerecht sind. Wie Jesus einer ist, der einzige wahre Gerechte, den hat Jesus natürlich angenommen. Hier ist gemeint derjenige, der von sich meint, er wäre gerecht. Wie die Pharisäer hier sich verhalten. Wie ein jeder sich von uns heutzutage auch noch verhalten könnte. Und vielleicht sogar manchmal tut. An solchen hat Gott keine Freude. Erkenne Gott. Erkenne den Herrn und du wirst erkennen auch, dass du ein Sünder bist und ihn brauchst. Jesus ist gekommen für Sünder. Und Matthäus war einer. Das wusste er. Ich stelle mir vor, dass er an diesem Zoll saß und den Herrn gesehen hat, vielleicht schon vorhin gesehen hatte, und sich dachte, mein Leben ist wertlos. Und dann brach ihn dieser Herr. Und er hat alles gewonnen. Er hat alles verlassen dürfen, weil es wertlos war. Wenn Petrus später ihn fragt, Herr, wir haben alles für dich verlassen, was bekommen wir am Ende? Hat dieser Mann vielleicht gedacht, es war mir sowieso alles wertlos. Gut. Inwieweit betrifft aber uns diese Lehre, uns als, oder dich persönlich, der du den Namen Jesu bekennst. Also wenn du ihn nicht kennst, dann klar, er ruft auch dich als Sünder. Aber wenn du den Namen kennst und ihn im Gottesdienst bist, ihn lobst, ein christliches Leben führst, das sicherlich auch mit Pflichten verbunden ist, das ist ganz normal. Auch unser Eheleben ist mit Pflichten verbunden. Das ist ganz normal. Aber was bedeutet das für dich, was Jesus hier lehrt? Oder was bedeutet das für uns als Gemeinde? Ich denke, letztendlich muss Gott das dir selbst durch seinen Geist klar machen. Aber wir haben hier ein gutes Kriterium von Jesus bekommen. Wenn du über andere Gemeinden sprichst und abfällig wirst, sie schnell verurteilst, dich für gerechter oder besser hältst. Oder wir haben vorher von den Bahnhofsmenschen hier gesehen, manchmal sehen wir hier Alkoholiker und vielleicht sogar Abhängige, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich habe da nicht so die Erfahrung. Ist die Frage natürlich, wie denken wir denn? Oh, wir müssen unsere Kinder davor beschützen, ist auch richtig, wir dürfen keine Gemeinschaft damit haben, mit der Sünde, die sollen das nicht tun. Aber wie denken wir, was ist unser erster Gedanke? Verurteilen wir sie? Oder würden wir uns vielleicht freuen, wenn sie zum Gottesdienst kommen würden? Wenn sie, besser gesagt, wenn sie vielleicht ein Traktat lesen könnten, wenn sie von Jesus hören würden? Wäre es uns eine Freude? Und das hilft uns vielleicht, unsere Gesinnung selbst zu prüfen. Haben wir Mitleid und Fürsorge für diese Menschen, wie unser Herr das tat? Ich denke, als Gemeindeleiter muss es unser Anliegen sein, was wir in Hosea 6 erfahren. Sicher sind äußere Formen manchmal ein guter Indikator für das, was innen ist. Und gewisse Dinge, wir können sie nur sehen. Aber es muss uns ein Anliegen sein, dass wir allesamt den Herrn erkennen. Dass wir ihm predigen, wie er sich vorstellt. Und hier stellt er sich vor als derjenige, der, obwohl sein Volk sich wie eine Prostituierte verhält, er das Volk zur Umkehr führen möchte, Barmherzigkeit üben möchte. So ist Gott und nicht wie die Pharisäer es dachten. So lass uns auch wirklich einander ermahnen und dazu einladen. Erkenne den Herrn. Tu, was er von dir will. Sei ihm gehorsam. Tu, lebe in einem Leben der Buße vor ihm. Also in gewisser Weise in einer Erkenntnis, ja, ich bin immer noch ein Sünder oder ich kann immer noch fallen, aber im Herrn kann ich meine Vergebung erfahren. Ein Leben der Buße ist auch ein Leben, das, was böse ist vor Gott, böse nennt und davon auch Abstand nehmen möchte. Ein Leben der Buße ist auch, sich der Dingen in der Welt zu fliehen, gewisse Dinge, die einen binden, die von Gott einen abhalten. Und zu Gott zu gehen, zu fliehen. Ja, soweit. Ich möchte zum Schluss noch beten, ich möchte euch dazu einladen, aufzustehen. Lieber Herr, dieser Mann namens Matthäus, den du berufen hast, es wirkt flüchtig und doch hattest du ihn im Sinn, wolltest ihn retten, Herr. Und es war etwas Wundervolles, dass da Menschen einen Arzt hatten, zu dir konnten sie kommen. Sie konnten vom Leben hören, von der Vergebung, von der Barmherzigkeit her. Doch in dieser Welt ist es häufig noch so finster, Herr. Siehst, dass dieser Streit entfacht wird und auch, dass dieser Streit bis zur heutigen Zeit auch in unseren Herzen verharrt, wo wir uns erheben und stolz sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir natürlich für die Wahrheit kämpfen und nach einem heiligen Leben suchen und dafür streiten vor dir, Herr. Doch dass wir auch verstehen, dass wir das nicht durch unseren menschlichen Zorn, durch unsere Besserwisserkeit tun, sondern Herr, dass wir darin vollkommen von dir abhängig sind, deine Gemeinschaft suchen müssen, auf dein Urteil angewiesen sind. Und Herr, wir wollen auch erkennen, dass du trotzdem so ein barmherziger Gott bist und auch diese Gnade in Anspruch nehmen. Und ich bitte, Herr, wenn wir, und das tun wir alles mal, wenn wir Unrecht handeln, dass du uns vergibst, Herr. Und wir wollen auch ja, unseren Schuldnern vergeben und davon bezeugen, dass du ein Gott der Barmherzigkeit bist. Ich möchte dich bitten so sehr, dass du unsere Herzen aufbrichst, Herr, dass wir nicht in alten Gesetzlichkeiten vielleicht uns verfangen, sondern dass wir einen lebendigen Glauben, einen starken Glauben auch in dir führen, dass du deinen Geist uns gibst und uns belebst. Amen.
Amen.
Ja, wir hören noch auf ein Segen.